Es gibt ja in der Bibel so einige Beispiele, die gerne auch herangezogen werden, wie Gemeindebau so von den Prinzipien her aussehen könnte, wie Gemeinde aussehen könnte. Und das Lieblingsvorbild jedes charismatischen Christen ist natürlich die Urgemeinde. Die Urgemeinde ist ja so die erste Gemeinde, von der in der Apostelgeschichte beschrieben wird, wie sie halt gegründet wird, wie sie wächst, wie sie Frucht erlebt, wie sie Zeichen und Wunder, wie es sich ausbreitet und so. Es ist ja richtig schön. Und diese Urgemeinde wird ja total gerne als Vorbild genommen und wird immer gesagt, also das sind so die Prinzipien, die man da sich abgucken kann. Aber bitte achtet nicht auf die Sache mit dem Geld. Also in Jerusalem hat das nicht super geklappt mit dem Geld. Und hinterher musste gesammelt werden für die, weil irgendwie, keine Ahnung, also Geld war so ein Thema bei denen. Aber auf jeden Fall, sonst sind die so ein super Vorbild. Aber manchmal finde ich diese Bilder auch überstrapaziert. Also manchmal kann man es auch übertreiben, indem man einfach wirklich versucht, das eins zu eins umzusetzen. Und man halt manchmal auch sich so überlegt, ja, das war vor 2000 Jahren, und jetzt ist die Situation eine andere und jetzt ist vielleicht im Gemeindebau auch was anderes dran und funktioniert das Konzept oder können wir wenigstens die Prinzipien übernehmen oder wie weit kann man das jetzt, also kennt ihr das so, wenn man sich solche Gedanken macht und man denkt so, oh, manchmal ist so ein Bild aber auch überstrapaziert und dann werden so Sachen wieder genannt, wie ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt alle, ne? Dann liest man Apostelgeschichte 2 und die Gemeinde tut dies und das und hin zu Gunst und dann steht dann da so, ja, da finden wir Jüngerschaft, Anbetung, Gemeinschaft, Evangelisation und Dienst. Kann man ein schönes Akronym draus machen, JAGET, so JAGET dem Herrn nach, nur halt mit D geschrieben, aber Rechtschreibung war ja noch nie unsere Stärke. Und dann die Freaks überlegen sich dann, ja, JAGET, abgedroschen, nennen wir es Geile. Ne? Wir sind eine geile Gemeinde, wir sind gewinnend, engagiert, integriert, ja, ich muss wieder buchstabieren, integriert, lebendig und entwickelnd. Und im Endeffekt sind das auch wieder diese Prinzipien, die da drin sein sollten. Aber geile klingt halt schon mal besser als JAGET und es ist auch rechtschreibmäßig besser drauf. Und wir versuchen da so Prinzipien abzuleiten. Und ich habe heute mal ein anderes Beispiel für Gemeinde und Gemeinschaft mitgebracht, wo das sehr effektiv ist und die einen sehr guten Leiter haben, die haben vom Besten gelernt und vielleicht können wir da auch was lernen draus, wie Gemeinde funktioniert. Und zwar möchte ich mit euch mal die Gruppe der Apostel anschauen. Offiziell war das noch keine Gemeinde, aber halt zumindest eine Gruppe um Jesus rum. Und man muss ja mal sagen, diese Apostel, diese Jüngergruppe, die waren so das Start-up schlechthin, die Mutter aller Start-ups. Leute, die von, ja, die Fischer und Handwerker und einfache Leute und von Reich Gottes bauen, null Ahnung haben und dann mit einem guten Coach zusammen hinterher die gesamte Welt umkrempeln. Das sind total einfache Leute, wo du sagst, was soll man mit so einer Gurkentruppe anfangen, ne? Aber hinterher wird über sie geschrieben in den Apostelgeschichten, dass Feinde, wenn die ankommen, panisch sind und sagen, das sind die, die die Welt in Aufruhr versetzen. Das sind die, die die Welt umkrempeln, könnte man es auch übersetzen. Das sind Leute, die wirklich verändern. Und ich glaube, da hängt ganz viel dran, wie Jesus mit denen umgegangen ist, wie Jesus mit denen Gemeinschaft gelebt hat, wie er diese Gruppe organisiert hat, sage ich mal, wie er diese Gruppe strukturiert hat. Und Jesus hat ja ein paar wirklich wichtige Dinge gemacht. Also das Wichtigste überhaupt ist, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Also das ist wirklich die Grundlage für alles Weitere. Und darüber hinaus hat er ganz viel gepredigt und Menschen befreit und für Heilung gebetet und ganz viele solche Dinge getan. Aber die Ausbildung dieser 12 Leute, dieser 12 Apostel, dieser 12 Weltumkrempler, das war der effektivste Dienst, den er gemacht hat, weil auf diese 12 Leute ruht alles, was wir an christlicher Gemeinde kennen. Den Dienst, der da angefangen hat, der hat sich multipliziert und multipliziert und multipliziert und ist jetzt eine riesige Glaubensbewegung. Und das ist Multiplikation, ne? Also aus 1 macht 12 und die 12 machen dann halt nochmal. So, wenn man sich Multiplikation vorstellen will, da muss ich immer an den Rasen unserer Nachbarn denken. Wenn du so eine Pusteblume nimmst, ne, und du hast einen gut gepflegten Rasen und du pustest diese Pusteblume mal darüber als Kind, dann freuen sich später die Nachbarn unsagbar über diese Pracht. Ne? Genau. Und genau, dann haben die plötzlich ganz viel Pusteblumen da und freuen sich und nichts mehr englischer Rasen. Genau. Und so funktioniert geistliche Multiplikation. Du säst etwas aus und es vervielfacht sich und es ist nicht mehr aufzuhalten, bis dann der Vertikutierer kommt. Ne? Also bis dann alles umgegraben wird. So, und jetzt mal eine Bibelstelle dazu, wo ich mich dann, also das ist für mich eine Kernstelle, wo gesagt wird, wie Jesus das macht, wie sein Ausbildungskonzept ist. Man kann das nachlesen in Markus 3 ab Vers 13. Und er, also Jesus, ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Hier, finde ich, kann man ganz deutlich erkennen, dass es hier um Gemeinschaft geht. Dass es um ihre Gemeinschaft geht, dass es eine Gemeinschaft ist, wo sie zusammen leben, zusammen lernen, zusammen auch dienen sollen, zusammen wachsen sollen. Und diese Gemeinschaft, und jetzt kommt wieder so ein Bild, was wir bestimmt schon einige Mal gehört haben, diese Gemeinschaft hat drei Richtungen. Nämlich einmal die Richtung nach innen, einmal die Richtung nach oben und einmal die Richtung nach außen. Und ich glaube, das sollte geistliche Gemeinschaft auch haben, diese drei Richtungen. Und falls du das schon mal gehört hast, dann hör jetzt besonders gut zu, weil das muss man immer mal wieder hören. Weil ich erlebe das auch bei mir, dass ich so meinen Lieblingsfokus habe. Ich habe so meinen Blick. Ich will jetzt nicht verraten, welchen, die mich kennen, die wissen das vermutlich schon fast, aber so, man hat so seinen Lieblingsblick, entweder nach innen, die Gemeinschaft untereinander, nach oben, die Gemeinschaft, die geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn, und nach außen, der Blick auch auf die Welt. Und diese drei Richtungen, die sind aber wichtig, und vielleicht ist es für uns auch mal dran, mal eine andere Position einzunehmen, einen anderen Blick einzunehmen, sich mal wieder zu überprüfen und zu sagen, wo ist denn eigentlich, wo habe ich einen blinden Fleck? Wo ist der Punkt, den ich so nicht sehe? Wo ich sage, ach, das lasse ich mal lieber den anderen auch so ein bisschen. Und vielleicht kannst du deine Stärke sehen in dieser Predigt auch, vielleicht kannst du aber auch deine Schwäche sehen und vielleicht wirst du so ein bisschen herausgefordert. Und das wünsche ich mir. Aber gleich auch als Disclaimer dazu, bitte, 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 das heißt nicht so, wir müssen noch mehr rödeln, noch mehr tun und so. Die Leute, die eh schon so rödeln, dass sie bis zum Anschlag schon am Rotieren sind, die müssen jetzt nicht noch eine Schippe obendrauf, okay, sondern versucht das Ganze wirklich dann auch ja, nach euren Stärken, Schwächen, nach eurer Kraft auch zu machen. Okay, drei Richtungen. Fangen wir an mit der ersten, nach innen. Und er setzte 12 ein, die er Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollen. Bei Jesus. Und wie sieht diese Gemeinschaft um Jesus herum aus? Bei ihm sein. Wie war das? Zum einen gab es Massenveranstaltungen. Ne? Also Jesus kam irgendwo hin, auf den Berg und predigt, die Bergpredigt und predigt an einem See oder was weiß ich, wo er predigt überall. Und es kommen Tausende von Leuten dahin, nur um einmal diesen Jesus zu sehen. Wenn er irgendwo in irgendeiner Stadt war, dann sprach sich das rum und schlagartig war alles voll, sodass Leute nicht mehr in dieses Haus rein konnten, in den Tempel rein konnten, dass Leute so den unbedingt sehen wollen, dass sogar Dächer abgedeckt haben, um da irgendwie an ihn ranzukommen. So eng und voll und man wollte einmal diesen Jesus sehen. Man hört von ihm so große Dinge und man will das einmal erleben. Und das ist wie so ein Highlight. Vielleicht auch ein zweites Mal, wenn er wieder in der Stadt ist oder sowas, dass man letztes Mal total begeistert war von dem, was er gesagt hat. Und dann geht man halt wieder hin. Aber es hat sowas von einem Highlight, von Konferenzen, würde man heutzutage sagen, oh, einmal Bill Heibels, ah, von ihm gesegnet werden, die Hände aufgelegt bekommen, oder Johannes Hartl hören, ah, irgendwie, keine Ahnung, also da gibt es ja viele Leute, wo man hinpilgert, oder ich nach Cardiff geflogen, nur um John Crowder zu hören, keine Ahnung, man macht die wildesten Dinge, aber eigentlich ist die Verbindlichkeit hier extrem niedrig. Man kommt, konsumiert, nimmt sich, was man gerne davon, was man mag, und geht einfach wieder. Jetzt gibt es ein paar Leute, die wollen mehr. Die folgen ihm. Die sind also nicht nur die, wenn er jetzt da Zufall in die Stadt kommt, sondern die reisen so ein bisschen mit. Das ist so eine Gruppe, die so ein bisschen angefixt sind und sagen, ja, da will ich mehr von. Das klingt gut. Die reisen mit ihm mit. Also man hört ja nicht nur von den 12, sondern er sendet ja auch mal 72 aus. Und man hört von so einer Maria, von Magdala und von vielen anderen noch rundherum, die halt auch immer mal wieder dabei sind, die mitreisen, die er ein bisschen mehr kennt. Aber es gibt auch eine Bibelstelle, wo gesagt wird, also er hält eine harte Bibelstelle, wer nicht mein Leib isst, wer nicht mein Blut trinkt, der wird keinen Anteil haben. Und das ist so ein hartes Wort für die gewesen, dass da steht, sie sind alle weggegangen. Alle gehen weg. Alle, die ihm nachgefolgt sind, alle, die da waren, sagen, so einen kranken Scheiß, das ziehe ich mir nicht mehr rein, und gehen weg. Und üblich bleiben nur die 12. Also bei denen, die weggehen, ist die Verbindlichkeit dann doch so eher so Mittel, so Medium. Und dann gibt es aber diese Kerngruppe, diese 12, die doch da bleiben. Wo der Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und das haben wir erkannt. Du bist der Gesandte Gottes. Ich kann nicht weggehen. Und diese Kerngruppe, die nennt er Freunde. Diese Kerngruppe sind immer bei ihm. Die sind auch nach den Veranstaltungen bei ihm. Und neben den Veranstaltungen. Die sind im Alltag bei ihm. Die erleben Jesus mit den ganz normalen Dingen, die so ein Mensch halt so tut. Und ich glaube, dass hier die meiste Prägung passiert. Dass hier am meisten passiert von dem, was sie lernen, was sie formt, was sie prägt. Hier ist die Verbindlichkeit hoch. Und lass uns dieses Team mal genauer betrachten. Die sind ständig mit Jesus unterwegs. Morgens früh steht man auf. Wahrscheinlich ist der Herr schon wieder viel früher aufgestanden, um zu beten. Das macht er ja gerne. Aber irgendwann kommt so jeder wach. Und dann, was macht man dann? Morgens früh die Route besprechen, Morgenroutinen und so weiter und so fort. Was haben wir heute vor? Überlegt sich, wer sich vielleicht irgendwo um Essen kümmert oder Ähnlichem. Tagsüber dient man gemeinsam. Man hilft dem Jesus, wenn er irgendwo eine Predigt hat, reicht ihm die Dinge, die nötig sind, oder ja, organisiert mit, und irgendjemand kümmert sich jetzt ums Mittagessen, und man lernt in diesem praktischen Alltag halt auch. Und abends sucht sich irgendwer dann einen Pennplatz für die Gruppe, und man kommt auch mal so runter und man hängt zusammen ab und hat Gespräche und man lacht zusammen. Und als Gruppe muss man sich organisieren. Es gibt einen, der hat die Kasse, und es gibt ein oder zwei oder drei, die waschen die Klamotten, und einer geht einkaufen und einer kocht und so. Das ist ja in so einer Gruppe dann normal. Und Jesus ist mitten unter ihm. Und Jesus macht die Sachen mit. Hey, wie stopft Jesus Socken? Nein, nur Deutsche tragen in Sandalen Socken. Aber, okay, habe ich vergessen. Aber vom Prinzip her, wie stopft Jesus Klamotten? Wie näht er eine Naht wieder oder sowas? Ey, das ist doch, man unterstützt sich gegenseitig. Und ich glaube, da ist viel mehr als diese Lehrstunden vor großen Massen. Da lernt man ganz viel. Jesus prägt durch Lehre. Das bekommen sie natürlich auch alles mit. Aber sie haben hinterher die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und das machen sie auch. Das steht ja oft da beschrieben. Das sagen, hey Jesus, wir haben es nicht verstanden. Kannst du uns das nochmal erklären? Und sie kriegen dann die Extralektion. Sie kriegen den Einzelunterricht. Aber auch bei diesem praktischen Dienst. Hey, pack mal hier an, bet mal eben für die. Oder mach mal dies, mach mal das. Dabei lernen sie auch. Sie packen mit an. Und sie können immer abschauen, wie er etwas tut. Und irgendwer hat mir mal gesagt, dass es auch bei Kindern so ist. Prinzipiell, auch Menschen, Tiere, allgemein, man lernt wohl scheinbar am meisten durch Abschauen. Also das, was du deinen Kindern vorlebst, das leben sie dir nach. Ne? Und durch Abschauen lernt man am meisten. Und sie können bei Jesus abschauen. Wie dient er? Wenn er einen Dämon austreibt, wie macht er das? Wenn er für Kranke betet, wie macht er das? Wenn er predigt, wie macht er das? Wie verhält er sich? Wie lebt er in der Gemeinschaft? Wie lebt er in Konflikten? bei Fragen, bei Entscheidungen untereinander. Und für dieses private Jesus-Erlebnis, dieses ganz enge, dieses intime, da ist für mich das absolute Bild der lachende Jesus aus unserem alten Kultschock. Kennt ihr den noch, diesen grünen Jesus, der im Kinderraum im alten Kultschock war? Das war so ein Bild von einem lachenden Jesus. Ich wollte es eigentlich mitbringen, ich habe es vergessen. Aber also nicht das Bild, sondern ein Bild von dem Bild. Ein Jesus, der herzhaft lacht. Und das hat sich bei mir eingebrannt. Ein Jesus, der nicht immer nur so ernst guckt, wie er vielleicht auf der Bühne war. Der nicht immer so ernst guckt, wie wenn er jetzt gerade wieder mit irgendwelchen Pharisäern streitet, sondern der herzhaft lacht. Vielleicht darüber, wie blöd ich mich gerade wieder angestellt habe. Vielleicht darüber, wie ich meinen Alltag gestalte und man könnte es doch besser machen. Jesus lacht. Und das prägt sehr. Und wir als Gemeinde, ich glaube, wir haben da ganz viele Parallelen. Und ich möchte dieses Bild von Jesus und der Gruppe um Jesus rum mal nehmen und mal übertragen auf uns. Wir sind eine Gruppe von Nachfolger und Nachfolgerinnen. Wir sind eine Gruppe von Jüngerinnen. Jüngerinnen, sagt man das so? Keine Ahnung. JüngerInnen. Genau, Brüder und Schwestern, Geschwister. Und Jesus in der Mitte und wir alle schauen auf Jesus. Und wir haben ein gemeinsam geistliches Leben, aber wir haben auch einen gemeinsamen Alltag. Wir haben auch ein gemeinsames, normales Leben. Wir dienen zusammen, aber wir leben auch zusammen irgendwie. Und jeder bringt seine Stärken ein, aber jeder darf auch seine Schwächen einbringen. Das ist das, was ich gerade mit dem Disclaimer meinte. So, man kann nicht alles. Und man wird gestützt vom anderen. Und es wird geholfen. Und man rüstet sich gegenseitig zu. Man ergänzt sich. Und das auch nicht nur geistlich, sondern auch tatkräftig. Und ich merke, dass Gemeinde und Gemeinschaft steht und fällt mit dem Grad der Verbindlichkeit. Bei gelegentlichen Besuchen, bei diesen Highlights, da ist keine Verbindlichkeit da. Wenn du so ein bisschen mehr Verbindung hast, so der äußere Kreis der Nachfolger, bei Bikern würde man Hangarounds sagen, ne? Also das sind so die Leute, die noch keine Kutte tragen, aber die halt Sympathisanten sind. Die sind dabei, wenn es ihnen in den Kram passt. Die sind dabei, wenn sie gerade Spaß dran haben. Aber wenn es hart auf hart kommt, vielleicht auch nicht. Und dann gibt es diese Kerngruppe. Und die Kerngruppe, das ist eine starke Gemeinschaft mit einer sehr, sehr hohen Verbindlichkeit. Die machen sich eins mit der Gemeinde. Und Jesus wusste, dass es solch eine starke Gruppe braucht, solch eine starke Gemeinschaft, die sehr nah an ihm dran ist, die aber auch sehr nah aneinander dran ist. Und frag dich mal, wie kannst du dich einbringen? Und ich will jetzt nicht, dass, wie gesagt, dass du noch mehr aus dir rauskitzelst, aber vielleicht mal, wenn das nicht so dein Fokus ist, wenn das nicht so dein Blick ist von diesen drei Richtungen, dann frag dich einfach mal, wo kannst du ein Segen sein, wo kann die Gemeinschaft für dich auch ein Segen sein und wie ist dein Grad von Verbindlichkeit? Bist du bereit zu sagen, ja, 100%? Oder eher so, naja, wenn es mir in den Kram passt. Wie nah willst du wirklich kommen? Genau. Die zweite Richtung ist nach oben. Jesus gibt ihnen Vollmacht für übernatürliche Dienste. Also er bevollmächtigt sie, dass sie Dämonen austreiben können. Und erst dachte ich, hier geht es um Kraft, hier geht es darum, irgendwie, dass sie Power haben. Ja, aber es ist viel mehr. Es geht hier um geistliche Gemeinschaft. Es geht um eine Gemeinschaft mit dem übernatürlichen Christus, mit Gott, um eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das ist eine zweite Richtung. Das ist so Gemeinde ist nach oben, also weil Gott oben, also diese Richtung. Und es ist wichtig, dass wir diese Dimension nicht aus dem Blick verlieren. Es gibt nicht nur die horizontalen Dimensionen, sondern es gibt halt auch die Dimensionen, die himmlischen Dimensionen. Wir sind Erdenbürger, aber auch Himmelsbürger. Und die Jünger lernen in beiden diesen Dimensionen zu leben und zu dienen. Sie sehen Jesu Kraft. Sie sehen, was dort passiert, übernatürlich. Sie sind bei den Wundern dabei. Sie erleben das selber. Sie selbst treiben auch Geister aus und kommen wieder und sind total begeistert, wie diese Kraft fließt, diese übernatürliche Kraft. Und das Reich Gottes ist nahe, es lebt in ihnen. Und in der Gemeinde, wie ist das da? Und ich gebe zu, das ist so mein Lieblingsthema, dementsprechend ich auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Wie ist das bei uns? Leben wir auch in diesen beiden Dimensionen oder haben wir nur einen Blick? Haben wir auch den Blick nach oben, den Blick anzubeten, Gott zu betrachten, aber auch zu fragen, was willst du? Und warum ist dieses Himmelreich noch nicht hier? Diesen Blick, sich ausstrecken nach dem, was oben ist. Zurücklassen, was unten ist. Das sagt Paulus so. Wir beten das. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist für mich ein Blick nach oben. Und ein sich abhängig von Gott machen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Aus deiner Kraft soll es passieren, nicht aus meiner Kraft. Und wenn wir anfangen, so vom Himmel heraus zu denken, dann werden wir einen ganz anderen Blick auch für uns und für die Menschen haben. Und Rick Joyner, der hat mal gesagt, die am meisten erkennst du die Vollmacht eines Menschen daran, wie nah er an Gott dran ist. Die Nähe zu Gott, zum übernatürlichen Gott. Und Gemeinde ist nicht nur eine starke Gemeinschaft unter Menschen. Und das höre ich total oft, dass Leute sagen so, ja, wir haben echt, das ist eine Stärke von uns. Aber dieser Blick nach oben, der unterscheidet uns von einem guten Dackelzüchterverband. Also, weil wir haben da etwas mehr. Es gibt einen Christus in unserer Mitte. Und ich unterscheide immer, ich sage immer gerne Jesus zu dem Menschen, zu dem Gott, der Mensch wurde, aber Christus zu dem Wiedergeborenen, zu dem übernatürlichen Gott. Und der Christus in unserer Mitte, das macht den Unterschied. Das ist geistliche Gemeinschaft. Und frag dich, wie sieht bei dir geistliche Gemeinschaft aus? Sind dir die Menschen wichtig oder sind dir die Menschen wichtig in Kombination mit Gott, mit dem Blick auf ihn? Bist du ein geistlicher Mensch oder bist du eher ein praktischer Mensch? Wird gerne so unterteilt. Also für mich gibt es keinen Unterschied, weil selbst das Praktische kann man geistlich leben. Aber frag dich mal, wo ist in der Gemeinschaft dein Fokus? Und vielleicht musst du dich in dem Bereich auch mal neu öffnen. So, die dritte Sache, Blick nach innen, der Blick nach oben und jetzt die Richtung nach außen. Jesus setzt die Apostel ein, dass er sie aussendete zu predigen, dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Also er sendet sie in die Welt hinaus. Er sendet sie nach draußen, um das Reich Gottes zu predigen. Und ich finde, viele Gemeinden bleiben in diesen ersten beiden Stufen stehen. Die haben einen super Blick für die Gemeinschaft, die Richtung nach innen, das funktioniert super. Und manche Gemeinden kommen dann noch weiter und haben einen guten Blick nach oben und haben gute geistliche Gemeinschaft, aber bleiben bei sich und haben gemeinsam eine schöne Zeit mit dem Herrn, aber bleiben bei sich. Und vielleicht verirrt sich gelegentlich auch mal jemand rein, Halleluja, dann kann er das miterleben, aber sie bleiben so unbewusst abgekapselt. Und dann frage ich mich, wofür hat Gott Gemeinde eigentlich geschaffen? Epheser 4, Vers 11 und 12 steht: Er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und als Lehrer. Das sind dieser fünffältige Dienst der Gemeinde. Und wofür? Damit die Heiligen, ihr, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Und was ist der Werk des Dienstes? Den Dienst, den Jesus getan hat und den wir als Stellvertreter, als Botschafter Gottes an Christi Stadt jetzt für ihn tun sollen. Was hat Jesus gemacht? Er ist rausgegangen, hat es verkündet, das Reich Gottes verkündet, hat gepredigt, hat Kranke geheilt, hat Dämonen ausgetrieben, hat den Willen Gottes auf Erden anbrechen lassen. Und das ist der Dienst, den die Heiligen tun sollen. Und dieser fünffältige Dienst, der soll sie zurüsten zu diesem Dienst. Also die Gemeinschaft nach innen und die Gemeinschaft nach oben rüstet uns aus, damit wir auch den Blick nach draußen haben, Gemeinschaft nach draußen haben können. Und wir machen das alles. Der Herr holt uns nicht heim, damit möglichst viele draußen die Liebe Gottes noch erfahren dürfen. Damit möglichst viele Menschen draußen diese Wahrheit erkennen dürfen. Damit möglichst vielen Menschen geholfen wird. Und da liebe ich den Reinhard Bonke, der sagt, wir machen das, damit der Himmel voll und die Hölle leer ist. Er spricht vom Hölleplündern. Und ich finde das ist schwarz-weiß, aber genau das ist es eigentlich. Unser Ziel soll sein, das Reich Gottes anbrechen zu lassen. Und ohne diese Richtung nach außen, ohne dass unsere Gemeinschaft diese Richtung auch hat, drehen wir uns um uns selbst. Es wird dann zum Eigennutz. Wir tun uns was Gutes und warten darauf, dass der Herr endlich wiederkommt. Aber ich glaube, dass das ein Ziel von Gemeinde und Gemeinschaft verfehlt, wenn sie nicht nach draußen geht. Selbst wenn du total kontemplativ bist und irgendwie dich nur auf den Herrn ausrichtest, wenn das dich nicht dazu bringt, dass du nach außen dich ausrichtest, dann verfehlt das sein Ziel. Und ganz zum Schluss, als Jesus diese Jünger, diese Gruppe nochmal trifft, bevor er in den Himmel fährt, gibt er ihnen einen Auftrag. Ganz zum Schluss, die letzten persönlichen Worte an die Jünger. Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus trat hinzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Missionsbefehl. Und auch hier seht ihr diese drei Richtungen. Er fasst das nochmal zusammen. Geht hin in alle Welt. Das ist der Weg nach draußen. Macht zu Jüngern. Das ist diese Richtung nach innen. Und ich bin bei euch. Es ist die Gemeinschaft mit Christus. Richtung nach oben. Und das ist hier auch ein ganz klarer Auftrag, den wir haben. Und deshalb bei dieser dritten Richtung frag dich mal, hat mein Glaube Auswirkungen? Hat mein Glaube auf mein Umfeld Relevanz? Habe ich Kontakt mit Nichtchristen? Oder verstecke ich mich mit meinem Glauben? Oder lebe ich meinen Glauben und genieße die nichtchristliche Gemeinschaft als Christ? Erleben Menschen durch mich Jesus? Drei Richtungen von Gemeinde, drei Richtungen auch von Jüngerschaft. Nach innen, nach oben und nach außen. Und wir sind eine geile Gemeinde. Das kann ich unterstreichen. Wenn ich diese fünf Punkte mir angucke, aber B auch, weil wir einfach geil sind. Wir sind tolle Menschen und wir sind individuell und wir sind besonders. Und ihr seid wunderbar geschaffen. Gott hat etwas in euch reingelegt. Und Gott hat in euch auch so seinen Schwerpunkt reingelegt. Es ist normal, dass du so von diesen drei Blickwinkeln einen Lieblingsblickwinkel hast. Das ist in dich reingelegt. Das ist dein Fokus. Aber ich wünsche mir, dass wir zum einen unsere Stärken erkennen und die auch in der Gemeinschaft einbringen, aber zum anderen auch mal die anderen Positionen einnehmen, um mal zu gucken, so wie ticken die anderen und warum verstehen die mich manchmal nicht, ne? Weil die einfach vielleicht einen anderen Blickwinkel haben und gleichzeitig auch wie kann mich das bereichern? Wie kann ich vielleicht auch mal einen dieser anderen Positionen einnehmen? Amen. Gut. Dann lasst uns noch beten.